Hallo und herzlich willkommen bei Blickwechsel, dem VIDC-Podcast für einen neuen Blick auf die Welt. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC, und einmal im Monat geht es in diesem Podcast um ein international relevantes Thema. Diesmal um die aktuelle Situation im Sudan, die sich im letzten Jahr zugespitzt hat, seit Ausbruch des Konflikts zwischen der Armee und der RSF-Miliz. Laut UNO-Angaben ist der Sudan inzwischen das Land mit den meisten Binnenflüchtlingen weltweit. Nach sich gezogen haben diese Kämpfe eine riesige humanitäre Krise. Trotzdem bekommt der Konflikt und die Situation bei uns kaum Aufmerksamkeit. Grund genug, mit meinem heutigen Gast zu sprechen darüber, und das ist Ishraga Mustafa Hamid. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Schriftstellerin, Übersetzerin und Menschenrechtsaktivistin. Sie hat an der sudanesischen Universität Khartoum Publizistik studiert, sich in der sudanesischen Frauenbewegung engagiert und hat auch als Journalistin gearbeitet. Nach dem Militärputsch durch Omar al-Bashir im Jahr 1989 verließ sie als Oppositionelle ihr Heimatland und übersiedelte nach Österreich. Seit 1993 lebt sie nun in Wien, studierte an der Uni Wien Publizistik und Politikwissenschaft und schloss 2006 ihr Studium mit einer Promotion über Befreiungsprozesse afrikanischer Frauen ab. 2020 hat sie das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien erhalten. Herzlich willkommen bei Blickwechsel, Ishraga.
Ja, hallo und vielen Dank.
Ishraga, die derzeitige Situation im Sudan ist, ich habe es jetzt einleitend schon gesagt, katastrophal. Seit über einem Jahr führt das sudanesische Militär gegen die paramilitärische Miliz RSF Krieg. Fast 9 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das ist eine unvorstellbare Zahl, das ist die Einwohnerzahl von Österreich. Der Großteil der Menschen ist innerhalb des Sudans geflohen, aber 1,8 Millionen auch in die Nachbarländer, zum Beispiel nach Ägypten. Und du hast unlängst erst Familienangehörige in Kairo besucht. Wann sind sie denn geflüchtet und wie ist ihre Situation in Ägypten?
Zuerst, ich möchte mich bedanken, dass es die Situation im Sudan sichtbar durch diese Sendung gemacht wird. Das hilft uns sehr viel. Ich habe im April meine Geschwister besucht. Mein Bruder ist nach dem Krieg geflüchtet. Meine Schwester, die hat auch 5 Kinder, die waren schon in die Uni. Allerdings, meine Schwester, die mit mir hier in Wien lebt, hat schon die Situation im Sudan analysiert und hat ihr gesagt, bitte versuch jetzt den Sudan zu verlassen. Verkaufe deine Wohnung und geh mit deinen Kindern weg. Sie wollte das eigentlich nicht. Nein, es ist alles stabil, und aber es war nicht so. Und dann mein Bruder, und er hatte 2 Kinder und seine Frau leider inzwischen verstorben, wie viele, viele Sudanesinnen, die von dieser Unterdrückung, von dieser Traurigkeit unerwartet verstorben. Mein Bruder ist und seine Kinder und Frau über die Grenzen nach Kairo geflüchtet. Natürlich, wie sie, nachdem sie mir erzählt haben, wie es das war. Die waren so viele in einem Auto und gebunden, weil das Auto fährt sehr schnell. Und wenn jemand runterfällt, dann ist es dann ihre Verantwortung. Danach, mein Bruder hat einen Unfall. Es ist alles Schlimmes, was ist möglich am Weg, hat er erlebt und viele haben das erlebt. 3 Monate später ist die Frau unerwartet gestorben. Das heißt, es ist einfach die Situation sehr schlecht. Ich merke schon, dass es, wie mein Bruder traumatisiert ist. Auch die Kinder, die den Krieg nicht erlebt haben, das ist, dass sie auf einmal in einem anderen Land ohne Zeugnisse, ohne nichts und einfach zu Hause bleiben. Ja, und ich sehe auch die Situation, meine eigene Familie, Situation meiner eigenen Familie im Kontext von der Situation von den anderen. Deswegen habe ich auch ein Gebiet, heißt Al-Faisal, besucht und kaum dort ein Ägypter, eine Ägypterin zu sehen. Die sind fast reine Sudanesinnen, Sudanese, auch aus Eritrea, aus Jemen. Und die Situation natürlich ist sehr, sehr schlecht. Ich habe auch sudanische Kinder, die mit Barfüßen auf die Straße gehen.
Ja. Kommen wir, du engagierst dich ja auch jetzt mit Projekten, quasi auch in ganz jüngst jetzt auch in Kairo. Da kommen wir vielleicht später noch dazu, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, worum es eigentlich geht und wie es zu diesem aktuellen Bürgerkrieg im Sudan gekommen ist. Kannst du uns vielleicht diese Hintergründe des Machtkampfs zwischen diesem Oberbefehlshaber der sudanesischen Armee und de facto Präsidenten Abdel Fattah al-Burhan und dem Anführer der paramilitärischen Miliz RSF, die ich vorhin auch erwähnt habe, Mohamed Hamdan Dagalo, auch Meti genannt, ein bisschen erläutern? Wie kam es dazu?
Ja. Es ist natürlich eine große Frage. Ja. Kann man nie in einer halben Stunde erläutern, warum in Prien die Machtkampf zwischen beiden Generalen, das ist für mich Krieg der General. Mhm. Es geht wirklich um Macht. Macht um Ressourcen, es geht um Macht um die Gold und andere Ressourcen im Sudan. Wir müssen aber etwas zurück, während des 30er Jahre, während des al-Bashir-Regime, er hat Hemeti bei sich geholt, damit er ihn unterstützt. Mhm. Und vor allem die Demonstrationen im Sudan zu unterdrücken. Die haben damals dieses Janjaweed, das ist die Miliz, und später dann Rapid Support Forces.
Das RSF?
Ja, RSF. Mhm. Aber vorher ist es als Miliz so im Sudan wahrgenommen. Nach der Revolution auf einmal, weil die Islamisten damals wollten ihn haben. Und Abdel Fattah al-Burhan und er wollten unbedingt, dass sie bei der Regierung, die Zivilübergangregierung, dabei sein. Mhm. Obwohl die Straße war voll dabei. Das ist, wir wollen wirklich eine reine Zivilübergangregierung. Aber die wollten unbedingt dabei sein. Es gab auch Konflikte mit den Zivilistinnen, die ich auch mittlerweile auch kritisch betrachte, wie die, zum Beispiel die Support, das ist Forces for Freedom and Change. Die haben damals, es wurde schon gemacht, um eine Zivilübergangregierung zu bilden. Wir brauchen nur qualifizierte Sudanesinnen und Sudanesen, die im Ausland jahrelang gelebt, qualifiziert sind. Das ist einfach die Regierung vor 2-4 Jahren fuhren bis unsere Wahlen. Mhm. Das wurde nie umgesetzt. Und dann kam es zu diesen Konflikten. Es gab auch, ich glaube, das hat eine ausschlaggebende Rolle gespielt, weil die Armee wollte unbedingt, dass es die Miliz in die Armee, die in die Militär integriert zu werden. Und das ist aber nicht zustande kam und käme auch nicht, wird wirklich nicht kommen, weil die haben die Miliz, die RSF, haben gesagt, in 10 Jahren. Das heißt, dann in 10 Jahren gibt es die 2 Armee, das ist die offizielle, und es gibt die Miliz. Mhm. Und niemand weiß, wer hat angefangen. Und für mich ist wirklich nicht wichtig, wer hat begonnen. Wichtig, was ist die Resultat jetzt?
Das Wichtige wäre sozusagen, dass es zum Frieden kommt und zu einer Einigung kommt. Aber die Armee hat ja kürzlich erst weitere Friedensverhandlungen abgelehnt mit der RSF. Ja. In Darfur vor allem haben die Kämpfe extrem zugenommen auch. Und wieso gelingt es nicht? Weil es sind ja, glaube ich, viele afrikanische und auch internationale Vermittler, die versuchen, einen Waffenstillstand beizuführen. Aber warum gelingt es nicht, zumindest einen Waffenstillstand herbeizuführen?
Die Situation, es gibt wirklich so viele Informationen, die leider nicht in den Medien hier fließen und total vergessen. Ich glaube, das ist die Hemeti tut, als er für die Demokratie ist und die Armee nicht. Mhm. Die Armee sowieso, die sind von den Islamisten unter Schutz. Das ist diese Ideologie von den Islamisten. Und Hemeti tut das, als er gegen Islamisten, er kämpft für die Demokratie und daher, er war bereit, mit ihnen zu verhandeln. Aber die Armee wollte das nicht. Es wird immer gesagt, und ja, das ist, sie wollen nicht mit ihnen verhandeln, sondern weiterkämpfen. Und wer besiegt, dann reagiert. Mhm. Aber im Krieg siegt niemand.
Ja, im Krieg verlieren letztlich alle. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück, weil das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Ja. Du hast es eh schon ein bisschen erwähnt. Demokratie, Frieden und Gerechtigkeit, das waren die Ziele der sudanesischen Revolution 2019, ja, in der das Regime von Langzeitdiktator Omar al-Bashir gestürzt worden ist. Der Widerstand ist damals in erster Linie von Frauen und von Jugendlichen auch getragen worden. Ja. Und du hast damals auch sozusagen als Teil der Diaspora, warst auch aktiv, hast von außen sozusagen auch diese Revolution auch unterstützt. Wie kommt es denn, dass trotz aller Repressionen immer wieder die Frauen, das ist nämlich sozusagen eine lange Tradition im Sudan, dass die Frauen diesen Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit im Sudan anführen?
Ich möchte zuerst sagen, das ist die Diskriminierung von Frauen, gab es immer und gibt es noch. Weil nach der Revolution, es gab nur 4 Frauen in die Kabinett von der Premierminister. Die waren Frauen, die aber gehören anderen verschiedenen Parteien. Das heißt, das ist die erste, was wir damals einig waren. Wir wollen ja Aktivistinnen, die in der Regierung sind, mit den anderen Bildern, aber die sollten nicht so parteilich.
Das war diese Übergangsregierung.
Ja, die Übergangsregierung. Mhm. Es war aber, okay, wir wollen jetzt Frauen dabei haben. Leider, das hat nicht geklappt. Die waren, wie gesagt, nur 4 Frauen. Die zum Beispiel vorige Ministerin war auch von den alten Generationen. Obwohl, wie gerade du gesagt hast, es gibt die Jugendlichen im Sudan und Frauen haben die, 70% waren Frauen und Jugendlichen. Das kann ich nicht von diesen 30 Jahren abtrennen, weil die Frauen in diesen 30 Jahren waren sehr, sehr massiv mit Gewalt betroffen. Zum Beispiel, es gab ein Gesetz, das ist zum Glück während die Zivilübergangsregierung abgeschafft. Was ist die Islamisten, das wollten das überhaupt nicht, sogar in den Moscheen. Haben so viel geredet, das ist eine Regierung, die will die Frauen so freilassen, nackt gehen, weil die Regierung hat auch die SIDAO hat akzeptiert, die Zivilübergangsregierung. Was ich das finde, war okay auf die theoretischen Ebene, dass es die Frauen ja sichtbarer gemacht und viele Rechte für sie, aber auf anderer Seite Frauen wurden vernachlässigt auf die andere. Und aber jetzt die Situation ja, diese Aufspaltung, das ist auch mit in die Frauenbewegungen, Frauen auch NGOs. Das merke ich, weil ich auch involviert in diese Frauengruppen. Vor kurzem gab es auch zum Beispiel in Äthiopien die ehemalige Change, die Forces for Freedoms und Change, die haben jetzt einen anderen Namen. Und die haben in Äthiopien jetzt vor ein paar Wochen 600 waren dabei. Natürlich, sie haben, das ist die Selection, die wollten nicht, das ist zum Beispiel jemand kritisch hier kommt und sagt, hey, so geht nicht und das beendet den Krieg nicht. Weil die kritisieren zum Beispiel die Milizien nicht. Sie sehen, wie zum Beispiel in Fashir al-Jenena, wie viele Frauen wie zuvor vergewaltigt wurden, auch jetzt in Al-Jazeera-Gebiet. Das ist wirklich furchtbar, wie viele Frauen von zu Hause, sie mussten zu Hause ihre Dörfer verlassen, sogar Männer. Ich habe so viele Geschichten gehört, die Männer werden vertrieben und die Frauen werden vergewaltigt. Das heißt, ich habe vorige Woche einen Freund von uns, hat seinen Bruder verloren, weil die Nachbarn, 3 Mädchen und ihr Vater, ein alter Mann, sie haben geschrien, bitte helfe. Und bevor er kam, wurde einfach mit den Waffen am Boden gelegt. Und die wollten die 3 Mädchen vergewaltigen. Das heißt, es geht wirklich, es beschäftigt mich persönlich nicht, was ist damals passiert, sondern was ist jetzt passiert? Mhm. Was ist die Frauen erleiden? Wie viel jetzt in Ägypten, in Kampala, in Tschad? Ich bin persönlich, jetzt ist Ubamandi mit Frauen in Ägypten und beziehungsweise auch in Kampala. Ich habe Frauen interviewt, wie es ihnen geht, wie die Situation dort. Es ist auch nicht einfach. Ich merke schon, dass es in Kampala, weil verschiedene Möglichkeiten gibt, wo die NGOs zum Beispiel, viele Frauen sind jetzt involviert. In Ägypten gibt es schon, aber die finanzielle Situationen, die ist sehr schrecklich. Das heißt, es ist für die Frauen, es erwartet uns wirklich viel, weil wie können wir diese Aufspaltung, die auch in überall im Sudan, sogar in Diaspora. Wenn du zum Beispiel die Arme kritisierst, du bist dann automatisch mit Hemeti. Und wenn du Hemeti kritisierst, du bist dann automatisch gegen die Arme. Ich bin für den Frieden und ich bin gegen beiden. Mhm. Ich brauche nicht unbedingt mit einem von ihnen abhängig zu sein. Und es gibt so viele Frauen, so wie ich, und wir sind jetzt einig, wir sind unabhängig im positiven Sinn. Wir haben unsere politischen Positionen, aber wir wollen nicht mit den Parteien zu tun haben.
Was ist denn mit den Aktivistinnen von dieser Revolution 2019? Da gab es ja eben viele Frauen. Sind die noch im Sudan? Sind die noch aktiv? Was ist mit den Aktivistinnen von damals, von vor ein paar Jahren, die ja eine hoffnungsvolle Revolution auch mitgetragen haben, passiert?
Meinst du, es ist nur Frauen oder allgemein?
Frauen jetzt vor allem.
Ja, sie mussten natürlich das Land auch verlassen. Ja, es gibt keinen, sehr wenig. Viele auch leider verstorben. Sogar eine Sängerin, die immer für den Frieden gezungen hat. Und es wurde einfach Das ist sogar, als sie umgebracht, das wurde dann live übertragen. Das haben wir gehört. Mhm. Weil die mussten dann in der Nacht immer unter den, am Boden schlafen, damit sie die, von oben, die kommen die Armee und unten gibt es die Miliz. Das heißt, sie sind total blockiert. Und sie mussten das Land verlassen. Sie gehen zum Beispiel, wie mein Bruder, er hat in die Khartoum seine Wohnung verlassen. Bitte geh nach Kosti. Kosti ist, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Wir haben unsere Wohnung dort. Er war dort und von dort mussten sie dann wirklich die Sudan überqueren, damit sie nach Atbara im Nordsudan und von dort dann mit dem Auto nach Ägypten. Viele auf die Straße, weil Wassermangel oder Hunger, wie jetzt. Es gibt vorige Woche, ich habe das gezählt, mehr als 150 gestorben. Ganze Familie, Hunger, Hitze. Weil das ist zwischen Atbara und Ägypten, es ist so Aswan, weil sogar auch die Regierung in Ägypten hat auch berichtet, dass es die Hitze sehr bitte vermeide. Auch das ist für die Ägypter, die dort leben. Mhm. Aber die Sudanesen haben keinen anderen Wahl. Sie müssen fliehen. Das heißt, für die Frauen, obwohl jetzt viele von ihnen in Sicherheit sind, und sie machen weiter. Mhm. Und diese Situationen, sie machen weiter, aber sie brauchen Unterstützung, mindestens ihre Stimme hörbar zu machen und das, was ich und andere Frauen auch in Diaspora machen.
Ishraga, Aktivistinnen kritisieren immer wieder auch quasi diesen sogenannten Khartoum-Prozess der Migration, also der Migration eindämmen soll, Migrantinnen, Flüchtlinge an der Weiterreise auch hindern soll zum Mittelmeer. Und da wird Europa auch immer eine Mitverantwortung auch vorgeworfen. Kannst du vielleicht sagen, warum und wieso?
Das ist auch, diese Frage kann ich in Zusammenhang mit dem Kooperation mit Europäischen Union und Omar al-Bashir-Regime, um die Migration einzudämmen, betreffend Horn von Afrika. Weil die aus Somalia, aus Eritrea, das Sudan ist ein Transitland für sie. Und auch die Sudanesinnen, die unterdrückt sind, politisch unterdrückt sind, verlassen auch den Sudan. Oder auch Jugendlichen, die auch nach einer besseren Zukunft suchen. Die Europäische Union in Zusammenhang mit dem Khartoum-Prozess hat so viele Geld bezahlt, um die Migration zu stoppen. Ohne wirklich Gedanken zu machen, Migration für mich ist ein elementares Menschenrecht und kann man nie Migration stoppen, sondern die Ursachen. Und wenn das Geld, stellen wir uns vor, das Geld wird für die zum Beispiel Demokratisierungsprozess. Europäische Union und wir haben vor kurzem auch Wahlen in Europa. Wir kämpfen und die alle wollen Demokratie. Aber wenn das ist anderes Land wie Sudan und andere Länder betrifft, dann ist es ihnen wurscht und es ist konnte nicht, ja, einfach, dass es nicht mehr Migrantinnen nach Europa kommen. Aber das ist produziert mehr Migrantinnen, mehr Geflüchteten. Und eine Stadt, das ist, wenn das Geld zum Beispiel für die Entwicklung, für die Demokratisierung, für die Schulen, Spitäle und so weiter, ich glaube, niemand wird das sein Land freiwillig verlassen.
Du hast dich als junge Frau, also noch quasi als Studentin in den 80er Jahren, glaube ich, war das, schon für die Rechte der Frauen im Sudan engagiert. Wie ist es denn damals zu deinem Engagement gekommen? Was waren damals die größten Probleme der Frauen?
Ja, das ist auch deswegen habe ich mein Buch, das ist der Preis von PEN International für Übersetzung, es wird jetzt in Englisch. Ich habe schon geschrieben, wie ich dazu gekommen bin. Natürlich die Beschneidung, ich bin betroffen, selber beschnitten und mit 7 Jahren ist die kritischen Fragen so kindlich gestellt, warum ist es mit uns so, warum das so und das so. Aber explodiert nach der Polygamie. Wir haben Polygamie in der Familie. Mein Vater hat eine andere Frau geheiratet und ich habe schon gesehen, wie die Verletzung in meiner Mutter. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen, dass sie geraucht hat. Und das ist natürlich auch, es ist alles in Sudan tabu. Frauen dürfen vielleicht es rauchen, aber nicht vor Publikum. Meine Mutter ich habe sie als Kind das gesehen. Danach habe ich schon begonnen zu lesen. Obwohl mein Vater ist ausgebildet und er hat mich auch beigebracht, einfach zu lesen. Unsere Nachbarn, die sind eine gebildete Familie, sie haben sehr viele Bücher. Ich habe 3 Bücher von ihnen bekommen, von Nawala Sardawi. Das war Frauen und Sexualität, Männer und Sexualität und das enthüllte Gesicht der Frau. arabischen Frau. In der Nacht, nachdem mein Vater weggegangen, ich habe begonnen, Frauen und Sexualität zu lesen. Und dann hat mich bei dem Dämmerungsgebiet erwischt. Ich habe gesittert und ich habe versucht, das Buch zu verstecken. Und hat mir gesagt, gib mir das Buch. Und er hat das natürlich gelesen und hat mich gefragt, warum hast du eigentlich Angst? Und dann hat mir so ein Rat gegeben, man darf nicht Angst um Wissen haben. Angst um Wissen und nicht vor Wissen. Und seitdem, das hat mir dann weitergeholfen. Mit 16, 17 Jahren war ich dann bei der Sudanischen Frauenunion. Die war eine linke Frauenbewegung. Das hat mir auch viel geholfen. Einfach dann in die Gesellschaft, als ich in der Uni war. Zum Beispiel habe ich mit den Studierenden von einem Dorf zu den anderen, die Frauen zum Beispiel, bewusst das so machen, das ist die Beschneidung, FGM, ist das nicht gut für Mädchen? Und natürlich, das war manchmal nicht wahrgenommen, weil ich war nicht verheiratet. Wenn zum Beispiel als Grund habe ich genannt, das verhindert Frauen zum Beispiel, oder warum die Frauen ihren sexuellen Genuss den Männern widmen. Und die, es wurde immer gefragt, aber du bist noch ledig, wie kannst du das jetzt argumentieren? Mhm. Und ja, danach war ich dann in die Islamische Universität und das war dann die hohe Punkt von der Politik. Ich war auch bei den damals Kommunisten in einer Islamischen Universität. Aber 1993, ich bin immer so widerständig und ich will nicht gebunden sein. Ich will meine Freiheit. Ich will kritisieren, wie ich will. Und wenn ich dann mit einer Partei gebunden bin, dann kann ich nicht frei bewegen. Mhm. Und seit damals habe ich damit Schreiben und Lesen. Das war meine eigene Methode, einfach mich zu befreien.
Du hast damals ja diese Zeit quasi, diese Diktatur der Islamisten rund um Omar Omar al-Bashir hast du ja sehr gewaltvoll auch erlebt, insbesondere auch gegenüber Frauen. Wie hat sich das im Alltag manifestiert?
Ich kann auch das von meiner eigenen Erfahrung erzählen. Das war eine Woche nach dem Militärputsch. Es war ganz neu von der Uni absolviert. Und übrigens, das musste ich auch erzählen, ich habe die Matura 5-mal wiederholt, um Journalismus zu studieren.
Und wieso 5-mal wiederholt?
Ja, weil die Noten waren nicht genug.
Ah,
ja,
okay.
Ja. Mhm. Und das hat belegt auch für die Direktorin damals, sie war eine Islamistin, sie ist jetzt verstorben, das ist gar nicht so einfach aufgeben. Das heißt, es ist immer, wir haben Widerstand geleistet und nach dem Militärputsch, unsere Wohnung in Kosti war eine von den ersten 6 Häusern untersucht. Und meine Bücher verbrannt, auch meine Diplomarbeit verbrannt. Das habe ich damals über die Rolle von den Medien, Zeitungen, wie die Zeitungen im Nordsudan, die Konflikte und Krieg im Südsudan zum Beispiel berichtet. Das habe ich analysiert. Da wurde auch verbrannt. Und ich musste dann in Khartoum ein Jahr bleiben, einfach versteckt und nicht nach Kosti fahren, weil die immer wieder nach mir gesucht haben. Das habe ich nicht nur alleine das erlebt, sondern viele Aktivistinnen, die ich kenne, die mir auch in die Frauenbewegung waren. Eine von ihnen wurde einmal erwischt. Die wurde wirklich sehr gequält und nach mir gefragt, nach anderen gefragt. Das heißt, die Frauen, wenn jemand jetzt fragt, und warum die bei den Demonstrationen so viele Frauen ohne Angst auf die Straße gegangen, weil es war wie ihnen, ja, enough. Wir sind wirklich zum Punkt gekommen, wir haben 30 Jahre gequält, 30 Jahre inhaftiert, 30 Jahre geschlagen auf die Straße. Das war für das Regime ganz normal. Ich kann nicht zum Beispiel jetzt ohne ein Tuch auf meinen Kopf oder mit einer Hose. Es wird natürlich, das ist auf diese Morale, ihre eigene moralische Politik reduziert. Und es gibt leider auch Frauen, die von den Islamistinnen, die auch uns gequält. Das heißt, deswegen, es war mir seit damals bewusst, das Geschlecht allein hilft nicht und macht mich nicht solidarisch. Wo stehst du als Frau?
Mhm. Diese neuerliche Machtübernahme durch das Militär und die Islamisten, ist das jetzt ein Backlash gegen die Frauen wieder im Sudan? Hat sich die Situation nochmal verschlimmert, jetzt insbesondere für die Frauen?
Ja, wie gesagt, das ist die Miliz RFS, die haben die Vergewaltigung, das ist ein Thema, wirklich ein großes Thema. Und ich finde, es ist wirklich in diesem Buch, wo die sudanische Frauen gegen Gewalt von Luca Verlag voriges Jahr publiziert, das habe ich während der Revolution, weil ich bin in Wien, ich wollte was unbedingt mitmachen und habe am Facebook geschrieben, komm, schreib unsere gemeinsamen Erfahrungen mit Gewalt und gegen Gewalt. Und ich habe persönlich auch Frauen interviewt, das ist jetzt anonym, weil es ging um Gewalt damals beim Massaker. Jetzt die Frauen erzählen. Mhm. Ja, und wir haben immer versucht, das ist nicht dein Problem. Das hat nicht mit Moral zu tun. Das ist dein Körper. Und das hast du nicht, das wolltest du das nicht machen. Und das ist aber schon lange passiert. Das ist nicht jetzt begann, jetzt im Krieg in Khartoum oder in Mittelsudan. Es ist jahrelang, 2003 und davor, wie viele Frauen wurden vergewaltigt. Und diese Vergewaltigungspolitik, es ist eigentlich von Janjaweed und während auch die Omar al-Bashir-Regime. Obwohl sie vom Islam sprechen. Und die haben aber nicht damit zu tun.
Du engagierst dich ja mit vielen Projekten im Sudan auch für die Rechte der Frauen, insbesondere auch in so vernachlässigten Regionen, von denen man sozusagen noch weniger hört. Jetzt können wir wahrscheinlich nicht alle Projekte von dir beschreiben, es ist zu viel. Aber vielleicht ein Projekt, das du uns kurz schildern kannst oder ein bisschen im Überblick geben kannst.
Ja, damals habe ich 2005 eine internationale Konferenz für sudanische Frauen nach dem Friedenabkommen. Und die Barbara Brahma hat mich sehr stark unterstützt. Und das ist zum ersten Mal, hat sie das damals gesagt, bei ihrer Rede. Das ist 90 sudanische Frauen habe ich in Wien gesammelt. Mhm. Und danach haben wir unsere Deklaration. Und das ist dabei war, wie können wir mit den Frauen in den Dörfern weiter kommunizieren, gegenseitige Empowerment. Und dann habe ich versucht, in einem Dorf, wo auch zugehöre, das ist im Al-Jazeera-Gebiet, und es ging um Empowering Community gegen FGM und frühe Ehe von Mädchen. Mhm. Und es wurde auch von Österreich mitfinanziert. Wir haben Leitungswasser und auch Schulen in Zusammenarbeit mit UNESCO-Schulen in Wien. Das wurde schon umgesetzt, leider ist es über das Geheimdienst wieder eingestellt. Unsere Partner in Sudan, die wurden inhaftiert, auch jede Woche mit dieser Investigation, was haben sie damit zu tun, was die Europäer, warum kommen sie, sogar die waren mit mir im Sudan von drei Königsaktionen damals. Und die wurden nach Khartoum geschickt. Ein Auto, die waren in die Mitte, ein Auto vor ihnen und dann nach ihnen, als sie wirklich Kriminellen waren. Und ich war sehr stark betroffen. Das zum Beispiel war ein Projekt und die Leute, die jetzt in diesem Gebiet leider auch vertrieben. Aber das bleibt noch, das für diese Wasserleitung im Sudan, in diesem Gebiet. Und die Schule wurde auch von UNESCO-Schulen in Wien, in Handelsakademie-Schule in Floresdorf. Das war 2007 und die Schule, ich hoffe, noch existiert und nicht auch gegen Krieg. Ja.
Aber vielleicht zum Ende des Podcasts nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs nach Kairo. Dort wolltest du ja eigentlich nur deine Familie besuchen und sehen, wie es ihnen geht und wie du sie unterstützen kannst. Und dann hast du aber auch noch andere Leute aus dem Sudan getroffen und eine neue Initiative zur Unterstützung von geflüchteten Jugendlichen in Kairo gestartet. Wie ist es denn dazu gekommen? Worum geht's denn da?
Ja, ich wollte, im Sudan gab es damals die Bildungssystem, haben wir auch Schulen, wo man Lehrer machen kann. Das wurde auch leider von dem Regime, bevor al-Bashir, abgeschafft. Die alle wollen Medizin studieren, aber niemand will eine Lehrerausbildung machen. Mhm. Und diese Idee war immer in meinem Kopf, nachdem ich beim Jugendkolleg des Start Wien gearbeitet habe. Ich wollte unbedingt was, das Wissen einfach von diesem Wissen profitieren, das war bevor dem Krieg, einfach transferieren. Und als ich dort war, ich habe mich gefragt, wie kann ich helfen, wie kann ich was tun und nicht einfach hilflos bleiben. Ich kenne viele hier in Österreich, die bereit sind, uns zu unterstützen, auch wenn kleine zu mir, das ist auch bedeutet was. Dann habe ich mit den Frauen, habe ich sie interviewt, über die Situation von Frauen in Kairo. Und ich habe da mit ihnen eine Plattform, heißt Womrat Amal, das ist, heißt die Hoffnung. Und wir haben dann darüber diskutiert, als ich in Kairo war, habe ich mit ihnen getroffen, ich habe gesagt, machen wir was. Wir haben jetzt eigentlich die zwei Projekte, eine mit Frauen, die Nähmaschinen, und ein Projekt mit den Jugendlichen. Die werden, es ist die Therapie zuerst gemacht, weil sie traumatisiert sind, und werden sie bei Don Bosco. Und der Leiter war total kooperativ, er wollte auch mitmachen und er hat sogar vorgeschlagen, wenn wir jetzt, beginnen wir jetzt mit 20 und schauen wir für die Zukunft, was ich hier sinnvoll finde, diese 20 Jugendlichen, 10 Mädchen und 10 Jugendliche, die Burschen, die werden danach über das Institut in Kairo angestellt. Das heißt, sie können dann die Familie ein bisschen helfen. Und wenn der Krieg beendet, das ist mein Traum, dann haben sie ihre Zeit nicht in Kairo und sonst verloren. Die sind nicht in Trauma und Depression gefallen und die haben was Neues gelernt.
Eine Ausbildung auch. Ausbildung.
Und das wird, und daher habe ich, es besteht jetzt die Möglichkeit, hier in Wien ein bisschen was zu bekommen. Und wir werden auch eine Spendenaktion auch starten. Das ist ja Bildungsprojekt für die geflüchteten Jugendlichen in Kairo.
Danke, Schrager, für dieses sehr persönliche und interessante auch Gespräch und für all dein Engagement und deinen Mut, den du immer wieder zeigst. Vielen Dank.
Gerne, danke.
Das war ein Blickwechsel mit Ishraga Mustafa Hamid zur aktuellen Situation im Sudan, einem Bürgerkrieg, der bei uns kaum Aufmerksamkeit bekommt, obwohl inzwischen 9 Millionen Menschen, also eigentlich ganz Österreich, könnte man sagen, auf der Flucht ist. Danke daher für Ihr Interesse an diesem Blickwechsel und bis zum nächsten VIDC-Podcast, den es nach einer sommerlichen Pause dann wieder im September geben wird. Inzwischen einen schönen und erholsamen Sommer.